Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Ich bin der Christian und mit dabei ist der Tobi. Hello.
Hello. Mal wieder da. Man hört so vielleicht ein bisschen angeschlagen die letzten ein, zwei Wochen. Und jetzt habe ich aber wieder ein bisschen mehr Stimme und ein bisschen mehr normale Stimme bekommen. Deswegen dachte ich, komm, wir machen wieder einen Podcast zusammen heute.
Natürlich sehr löblich, dass du deine neu gewonnene Kraft direkt nutzt. Ohne Podcast wieder zu füllen. Sehr, sehr schön.
Ist eine Menge passiert.
Ja, es ist schon wieder viel passiert, obwohl noch gar nicht die ganzen Showcases vonstatten gegangen sind. Es ist trotzdem eine Menge passiert, über das wir natürlich sprechen müssen. Wir beginnen mal mit dem zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuellsten Thema, weil Activision hat etwas vorgestellt, nämlich, wie sollte es anders sein, das nächste Call of Duty mit dem Namen Call of Duty Modern Warfare 4. Da gab es einen ersten Trailer, der so, ja, sich erstmal so ein bisschen um die Kampagne dreht und so ein bisschen den Vibe aufnehmen soll. Zudem gab es auch darüber hinaus weitere Blogpost-Infos zum Spiel, also sowohl zur Kampagne als auch zum Spiel. Wir können ja erstmal so ein bisschen, oder ich rate erstmal runter, was so alles, was wir alles wissen, und dann können wir mal drüber sprechen. Und
ja,
zwar,
gerne.
Das Spiel thematisiert einen ja neu aufkeimenden Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Also in Nordkorea gibt es einen neuen Herrscher und der ist richtig auf Attacke und attackiert Südkorea und stellt auch eine globale Bedrohung dar. Und deswegen spielt das Ganze auch vorrangig in Südkorea. Also es gibt auch noch andere Locations in Europa und USA, aber vorrangig in Südkorea. Und dort spielt man einen ganz frischen, jungen Soldaten. Aber es gibt auch bekannte Gesichter, so wie Captain Price und Ghost. Und man hat gesagt, und das tatsächlich auch schon im Vorfeld, dass das tatsächlich eher wieder so ein bisschen back to the roots sein will, dass man, oder Infinity Ward hatte gesagt, man hätte so eine neue Leitlinie, wie man arbeiten möchte, weil man hätte sich Kritik zu Herzen genommen und das wäre jetzt das erste Spiel, was man unter dieser Prämisse erstellt. Und tatsächlich ist back to the roots ein ganz gutes Stichwort, weil man hat so ein paar Sachen gecancelt, die letzten Jahre gemacht wurden. Zum einen kann man die Kampagne tatsächlich auch einfach wieder alleine und offline spielen. Man muss nicht mit Internet verbunden sein. Ja, tatsächlich.
Wow! Ja. Was für eine Neuerung.
Das ist tatsächlich 26. eine wichtige Neuerung. Es soll auch die düsterste und ernsteste Kampagne sein, die man bisher gemacht hat. Man möchte da wieder so einen realistischeren Ton anschlagen und tatsächlich soll sich das auch spielerisch bemerkt machen. Also dieses Omni-Movement, was man mit Black Ops 6 eingeführt hat, das hat man gestrichen, das gibt's nicht mehr. Es soll auch mehr Wert auf Präzision beim Schießen gelegt werden, weil da gab es auch so Streuschüsse, die so zufällig berechnet wurden. Das wurde alles gecancelt. Man möchte tatsächlich einfach mehr so ein ernsteres und realistischeres Setting schaffen. Und daher irgendwie natürlich diesen Blockbuster-Charakter für die Kampagne, aber auch so ein bisschen nahbarer machen. Es soll 12 neue Multiplayer-Karten geben für den Multiplayer und auch einen neuen Modus, der dynamische Karten bieten soll. Also die sich, da gibt es irgendwie 500 verschiedene Optionen, wie sich die Karte je nach Gegebenheit auch verändern kann. Also so ein fast schon Battlefield Light, wenn man so will, vielleicht. Ja, und das Ganze erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series und PC. Die PS4 und Xbox One wurden ja gestrichen. Und es wird eine Nintendo Switch 2 Version geben. Die wird aber erst später erscheinen. Also das Ganze für den Kontext rührt natürlich daher, dass Xbox bzw. Microsoft Activision gekauft hat. Und ihr erinnert euch vielleicht, diese ganzen FTC-Verhandlungen, die waren ja sehr kunterbunt. Und in dem Zuge wurde auch ein Versprechen vereinbart zwischen Microsoft und Nintendo, nämlich dass nach Abschluss dieser oder nach Vervollständigung dieser Übernahme Call of Duty für 10 Jahre auf der entsprechenden Nintendo-Plattform erscheint. Und das könnte jetzt tatsächlich das erste sein, was dieses Versprechen erfüllt. Und da bin ich natürlich auch gespannt, wie diese Version also ausfallen wird. Also wahrscheinlich werden sie so ein bisschen die Engine, die sie für Xbox One und PS4 genutzt haben, noch so ein bisschen weiterspinnen und dass das so das kleine Kind dann sein wird, was das so weiterführt. Aber da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Modern Warfare 4, was sagst du zu dem, was wir so gesehen haben und wissen?
Also als erstes dachte ich, das war ja schon ein paar Tage vorher, bevor wir jetzt auch aufnehmen und auch bevor das angekündigt wurde, gab es ja schon wieder diverse Gerüchte. Ich meine, das war ja letztes Jahr schon Thema, als Black Ops wieder reinkommt, dass Infinity Ward höchstwahrscheinlich den nächsten Modern Warfare Teil macht. Und jetzt kam vor wenigen Tagen im Vorwege, wie gesagt, auch schon so der ein oder andere Leak und dann wurde da irgendwie so halb das Cover wieder so mit verschwommenem Bild geleakt. Was natürlich immer, wissen wir alle, bei Activision immer so ein Thema ist, das also Leak im Sinne von, das ist sicherlich alles gesteuert. Das war die letzten Jahre auch immer so. Und dementsprechend hat mich das aber trotzdem sehr verwundert, dass dann relativ zügig alles announced wurde. Wirklich ja, so das Spiel wurde announced, das Cover Art wurde announced, die ersten Vorbestellerdetails, Release-Datum wurde announced und sogar ein CGI Trailer, der meines Erachtens auch sehr, sehr gut aussah oder aussieht vielmehr. Und das fand ich schon sehr überraschend von Activision, Microsoft, weil ich das so nicht gewohnt war aus den letzten Jahren. Wenn man überlegt, die letzten ein, zwei Call of Duties wurden ja auch relativ spät angekündigt, teilweise irgendwie erst auch nach dem Summer Games Fest oder auch bei dem, jetzt letztes Jahr gab es ja zu Black Ops, wurde es ja während des Xbox Showcases ja erst so kryptisch announced und dann gab es danach ja erst alle Infos und so weiter. Also waren sie sehr früh dran. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön und lobenswert, dass man da auch mal ein bisschen ja, das alles mal rauslässt, was da ist. Und also mir hat der, also als erstes dachte ich so, Modern Warfare, den fällt ja gar nichts mehr ein. Also ist wirklich, also Call of Duty ist ja wirklich so das Paradebeispiel dafür. Letztes Jahr mit Black Ops sowieso, ich meine, das war ja größte Fail ja überhaupt, wie meines Erachtens. Ich glaube, das hat sich auch ultra schlecht verkauft. Die haben ja wirklich gekämpft bis zum letzten Millimeter, um irgendwie noch Spielerzahlen mit Seasons und so reinzukriegen. Ich weiß gar nicht, wo das Spiel jetzt gerade aktiv so steht. Hab's auch ehrlicherweise, wir haben ja damals auch den Test gemacht und so, danach auch nicht wirklich wieder angerührt. Das hat mich halt auch überhaupt nicht gejuckt. Also es war wirklich so ein Spiel, wo ich sagte, oder auch so ein Teil, wo ich dachte, ja komm, egal. Modern Warfare ist das immer das schöne Gegenteil. Ich finde immer so, auch Modern Warfare 3, das haben viele gehasst, weil es ja eigentlich erst ursprünglich ein DLC werden sollte, also so ein kostenpflichtiges Add-on. Und dann haben sie es ja als alleinstehendes Spiel direkt ein Jahr später gemacht, weil Activision dachte, naja gut, da können wir noch ein bisschen Geld mitmachen. Hat man ja auch dem Spiel angemerkt, das hatte ja wirklich vorne und hinten irgendwie nicht so richtig eine Struktur. Ich persönlich fand Modern Warfare 3 aber trotzdem ziemlich geil. Ich habe es auch wirklich viel gespielt, im Multiplayer vor allem natürlich. Der Rest war ja eher scheiße, um es auf Deutsch zu sagen. Und es ist wirklich so, dass das Modern Warfare 4 mich absolut kalt gelassen hat am Anfang, als ich gehört habe, so. Das ist das. Aber ich muss sagen, der Trailer hat mich überzeugt. Die Story finde ich ultra cool, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Homefront, das war mal ein Spiel, da ging es so ein bisschen, na, nicht ganz so in diese, gut, wir wissen noch nicht ganz hundertprozentig, wo das hier jetzt genau cineastisch hingeht. Wir haben ja auch Paris schon gesehen, also es wird so ein bisschen weltweit wieder der Krieg ausbrechen, denke ich. Aber bei Homefront war das zum Beispiel so, da hat ja Nord- und Südkorea haben sich ja zusammengetan und haben dann die USA angegriffen und überfallen. Und deswegen, das hat mich so ein bisschen erinnert, ich habe das damals schon gefeiert. Ich habe dieses Setting war irgendwie unverbraucht, das war cool. Das Spiel war so lala, war eines der letzten THQ-Spiele damals. Und deswegen hat mich das sehr überrascht und ich fand es auch sehr, sehr cool, dass sie sich daran trauen. Auch in der aktuellen Weltlage muss man natürlich auch sagen, ja, das ist ja auch nicht gerade so, wenn Ami-Entwickler da so ein Spiel rausbringen. Nicht unbedingt förderlich für alles, aber am Ende interessiert wahrscheinlich keine Sau, was für ein Spiel da kommt. Deswegen ist es so, ich persönlich finde das ziemlich cool. Das Setting sieht gut aus und wie gesagt, es sieht halt optisch vom Trailer her halt deutlich, also wirklich deutlich schicker, detaillierter. Vor allem die Charakter, also die Gesichter, ich fand den, als sie in diesen kleinen Supermarkt oder Kiosk gegangen sind am Anfang, da habe ich gedacht, so, Alter, ist das jetzt hier gerade real? Da stand ja, da wurde ja wirklich, früher war das so, da waren irgendwie Cornflakes-Packungen, das war einfach nur ein scheiß PNG, was einfach irgendwie so reingeklatscht wurde. Da stand wirklich jedes einzelne Produkt, ob es, keine Ahnung, Trinken war, Cornflakes-Packung oder was weiß ich, in diesem Kiosk, alles ist einzeln 3D-mäßig animiert gewesen. Zumindest wirkte das so und es sah so echt aus. Also das fand ich wirklich toll. Andererseits wissen wir auch immer, das ist immer schön Szenerie, CGI kann man gut darstellen. Da muss man natürlich gucken, wie sich das nachher an sich anfühlt, wenn man es wirklich spielt. Ich glaube, einen Vorteil haben sie aber dabei mit der Engine. Sie müssen die alten Konsolen nicht mehr bedienen, weil sie die definitiv auslassen. Und auch Warzone wird ja tatsächlich abgeschaltet auf der alten Konsole, habe ich irgendwie gehört. Oder runtergefahren langsam. Da wird es wohl immer weniger und dann schalten sie irgendwann ab. Für mich persönlich definitiv eines der besten Schritte, die sie jetzt machen konnten. Sie haben viel zu lange die alten Konsolen noch mitgeschleppt. Ich kann mich erinnern, damals Ghosts gab es, glaube ich, noch auf, also das war der erste Spiel für PS4 als Parallel-Launch zum Konsolenstart der PS4 damals. Und ich weiß gar nicht, welches Spiel danach kam, aber das war schon, glaube ich, ein Titel haben sie, glaube ich, noch mitgenommen oder einen zweiten und dann war Schluss. Und wir sind hier, PS4, PS5, PS5 kommt im November, jetzt ins sechste Jahr und sie nehmen das jetzt erst nach quasi ja fünf oder sechs Spielen nehmen sie jetzt erst die alten Konsolen weg. Klar, hat natürlich auch noch ordentlich Absatz gebracht, aber das ist überfällig. Das war überfällig und das ist natürlich toll. Daran merkt man auch, dass hier natürlich an der Engine ganz anders gearbeitet wurde. Und Infinity Ward, muss man auch sagen, hatten jetzt ja 2 Jahre Zeit. Es ist auch immer ein Sprung. Man merkt immer dieses, wenn die Entwicklerteams wirklich mal ein Jahr mehr Zeit haben. Das hast du auch bei Treyarch immer gemerkt. Die waren immer besser, die Spiele, nach 2 Jahren. Natürlich, weil nach einem Jahr kannst du so ein großes Ding nicht mehr aufziehen, nicht mehr in diesem heutigen Standard, den ja auch alle erwarten. Deswegen fand ich das schon sehr, sehr krass. Bin mal gespannt. Und kann natürlich für die Switch 2 jetzt auch sehr interessant werden. Die haben ja auch schon, der eine Chefentwickler hat ja auch irgendwie schon geäußert zu der Portierung und meinte ja auch schon, dass das wohl sehr, sehr einfach war, die Switch 2 zu bedienen mit dem Port. Bin sehr gespannt, ob sich das wirklich so durchsetzt und ob das wirklich klappt alles. Und wie es sich dann spielt, soll auf jeden Fall sehr, sehr gut laufen. Ich persönlich bin mal gespannt, wie gesagt. Ich aber sag auch, warum kommt jetzt das erst auf die Switch 2 oder warum hat man nicht auch Black Ops schon letztes Jahr auf die Switch 2 gebracht? Naja, kann man ja auch mal drüber nachdenken. Black Ops, das ist halt eine ganz andere Engine gewesen und das lief ja auch auf dieser Call of Duty Base, sag ich mal. Das war ist ja quasi so eine Plattform, wo sie ja immer jetzt alle Spiele einfach so integrieren. Das heißt, du lädst ja quasi, wenn du zum Store kaufst, ja nur Call of Duty runter und dann wird dir das freigeschaltet. Ich glaube, das war natürlich eine ganz andere Herausforderung, das dann auf die Switch zu bringen, ist natürlich krass. Da musst du natürlich was ganz anderes leisten. Hier hast du jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen, das Spiel auch einzeln eventuell lauffähig zu machen. Das hat zeitlich wahrscheinlich einfach nicht geklappt letztes Jahr. Ist meine Vermutung, weil da einfach das zu sehr verwurzelt in diesem Black Ops 5, Black Ops 6, Call of Duty Warzone-Ding drin war. Und ich glaube, dass das deshalb jetzt erst losgeht. Freut mich natürlich sehr. Also ich muss sagen, ist natürlich super, dass wir da jetzt endlich auf der Switch auch weiter spielen, weil man muss überlegen, Call of Duty Ghosts war für die Wii U das letzte Spiel auf einer Nintendo-Konsole von Call of Duty. Und das ist ja schon ein paar Tage her. Und die ganze Nintendo Switch auszulassen mit den Spielen war schon echt, glaube ich, auch in meinen Augen, glaube ich, ein sehr großer Fehler. Obwohl man natürlich sagen muss, klar, hätte das technisch überhaupt funktioniert auf der Switch, zumindest in den ersten Jahren, 2017, 18, 19, bin ich der Meinung, hätte das bestimmt noch geklappt. Aber danach wäre es wahrscheinlich auch echt schwierig geworden. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Switch 2-Version von Modern Warfare 4 läuft.
Ja, also ich teile den positiven Eindruck. Ich mag das Setting und den Vergleich zu Homefront hatte ich jetzt noch gar nicht gezogen, aber kann man ja durchaus, weil es so denselben Feind thematisiert und das ist ja tatsächlich auch eher ein selteneres Szenario, weil wir haben ja eigentlich gerade so in diesem Universum immer die Russen, Araber oder so eine Paramilitär als Gegner. Ja. Immer. Also es gibt nie was anderes. Und deswegen ist das jetzt mal durchaus abwechslungsreich, dass man mal so einen koreanischen Konflikt aufgreift. Ich bin sehr gespannt, wie ernst und düster die Kampagne wirklich wird. Also und vor allem, inwieweit sie das dann auf den Multiplayer übertragen. Weil da befürchte ich natürlich wieder, dass sie dann so einen Fortnite da draus machen und alles wieder so quatschig bunt aussieht. Also wenn sie da wieder so ein bisschen zu ihren Wurzeln wirklich auch zurückkehren und ich sag mal so angelehnt wirklich an die alte Modern Warfare-Reihe, dann habe ich tatsächlich auch ein gutes Gefühl dabei. Also zumindest das, was sie sagen und das Erste, was man jetzt gesehen hat, das passt zumindest schon mal so überein. Und in einem Punkt muss ich dich sogar noch korrigieren. Sie hat nicht nur 2 Jahre Zeit, sondern drei, vier Jahre, wenn man sogar ein bisschen gröber zählt. Weil der letzte Teil, an dem sie mitgewirkt haben, war Modern Warfare 3 und der ist jetzt 3 Jahre alt. Und da waren sie ja nicht mal das Hauptstudio, sondern waren mehr so als Aufsichtsstudio, weil die eigentlichen Entwicklungsarbeiten haben ja Sledgehammer Games gemacht plus Treyarch, die den Zombie-Modus gemacht haben. Das war ja eh so ein Frankenstein-Spiel. Insofern war das letzte, was sie wirklich entwickelt haben von A bis Z, Modern Warfare 2 von vor 4 Jahren. Insofern, also ich glaube, so viel Zeit hat ein Call of Duty-Spiel noch nie gefühlt gehabt. Also das sind tatsächlich sogar relativ gute Omen insgesamt, die ich auch im Vorfeld jetzt nicht so erwartet habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte tatsächlich mal wieder ein gutes Call of Duty werden, was es aber auch muss. Also es darf nicht mal mehr nur geht so werden. Also das muss jetzt tatsächlich auch mal wieder was mit Hand und Fuß werden, weil gerade Black Ops 7, das war so eine Vollkatastrophe. Und
7 war das schon? War das nicht 6?
Ja,
das war schon 7. Oh, da habe ich ja eben auch Scheiße gelabert. Ich habe da, glaube ich, 6 gesagt.
Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Black Ops, aber es war jetzt schon 7. Ja.
Alter, ja. Ey, genau, 6 und 7, so war das, ja. Weil 5 gab es ja offiziell, das war ja hier, wie heißt das, ich habe es oben liegen, Cold War.
Cold War, genau. Genau,
ja, das war ja eigentlich das, das war ja gar nicht, das ist, genau, sorry, dass ich einspringe, aber Cold War war ja zum Beispiel, war das nicht, das war das Spiel zum Release der PS5, glaube ich, ne?
Das kann sein und das war sogar auch noch ganz gut.
Genau, das war noch relativ geil und so unverbraucht mit diesem Agenten-Setting so ein bisschen oder mit diesem Spionage, diese Undercover-Agent war das doch. Yeah. Und auch die Maps, die fand ich auch total cool. Das hat irgendwie voll Spaß gemacht damals. Stimmt, das war das. Liegt oben bei hier. Ich gucke gerade mal ran, deswegen meine Stimme vielleicht ein bisschen weiter weg. Genau, ja. Das liegt hier auch noch. Das habe ich tatsächlich sehr gemocht. Aber der Rest...
Ja, ich auch. Ja. Aber danach ging es ja auch durchaus bergab mit Vanguard direkt. Und das vielgehasste Modern Warfare 3 und auch Black Ops 7 jetzt, das waren ja absolute Tiefpunkte, auch von den Zahlen her, absolute Tiefpunkte der Reihe. Insofern muss man delivern. Aber also ich finde tatsächlich, ne, weil wir kennen das ja, diese PR-Sätze, ne, jetzt wollen wir dies machen, hier back to the roots und hast du nicht gesehen und jetzt wird alles anders, sowieso, wir kennen das ja alles, wir sind damit täglich konfrontiert und da muss man so ein bisschen immer abwägen, ne, was steckt da tatsächlich hinter, aber ich muss sagen, das ja kann durchaus sein, dass sie das jetzt so ernst nehmen und das wahr ist, was sie da gerade erzählen.
Ja, deswegen, also es wird wirklich spannend zu gucken. Ich glaube, dieses Jahr ist es auf jeden Fall interessant. Also, weil, wie gesagt, das Setting so unverbaut ist, das holt einen wirklich, also das holt mich zumindest, wie gesagt, ab. Alles drumherum muss man mal gucken. Ich habe auf Instagram, ich weiß nicht, ob das jetzt ein KI-Ding war, mittlerweile kannst du es ja auch nicht mehr checken so richtig in einigen Momenten, aber irgendwer hat, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, es gibt auf jeden Fall schon erste Übersichten der Multiplayer-Maps irgendwie, da sind so 3D-Fahrten. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein KI-erstelltes Ding war oder ob das wirklich real war, es sah wirklich aus, als wenn das so wirklich so Maps sind, die man so kennt und die halt so einen asiatischen Look auch teilweise hatten. Nehmen wir mal an, das ist jetzt real, dann fand ich das schon wirklich auch mal, fand ich ganz cool. Also es war auch da hast du halt gemerkt, das eine war zum Beispiel so ein kleiner Marktplatz, so ein asiatischer. Das fand ich zum Beispiel auch, das haben wir ja auch im Trailer so ein bisschen, die sind ja auch so durch so eine asiatische Gasse gegangen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial auch für den Multiplayer drin. Aber man muss natürlich auch sagen, was wird einem dann nachher wieder geboten? Ne? Das ist halt auch die Frage. Und wie sehr werden die anderen Modern Warfare-Teile womöglich wieder integriert und bla und blö? Ja, kann natürlich durchaus sein, dass da wieder eine Menge auch recycelt wird. Davon muss man letztendlich sicherlich auch ausgehen, dass da wieder einiges kommen wird, dass das auch vielleicht hier und da ist. Ist aber dann auch die Frage, passt es dann ins Setting? Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3, naja, Wie gesagt, das ist auch alles so ein bisschen gleicher Einheitsbrei gewesen. Da konnten sie natürlich auch viel recyceln. Auch aus den ursprünglichen Modern Warfare-Teilen haben sie ja Maps dann einfach genommen und sie nochmal reingehauen. Natürlich in neuerer Form. Das ist natürlich jetzt die Frage, kann man das hier überhaupt? Ist es überhaupt möglich? Oder muss man dann, keine Ahnung, wie bei Nuketown dann irgendwie, keine Ahnung, so asiatische Ballons da irgendwie aufhängen oder so, damit das so aussieht? Das ist halt, oder koreanische, ne? Ich sage immer, Asiate ist ja alles Asien da hinten. So dementsprechend, das ist ja die Frage, kann man das, wird das gemacht, man weiß es nicht, das wird sich zeigen, ja, muss man mal gucken und inhaltstechnisch, das ist noch so eine Frage, ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch gelesen hast oder irgendwie rausgehört hast, wir haben ja die Pressemitteilung, habe ich auch irgendwie noch nicht so ganz, sehr kryptisch, wir haben irgendwie sehr viel rausgehauen an Infos, es gibt jetzt einen Multiplayer, es gibt eine Kampagne natürlich, darum dreht sich das ja alles. Und früher war es ja wie so Zombie-Modus oder so, davon habe ich noch Geist gehört. Gibt es da noch wieder was Drittes? Oder ist wirklich
da
mal wieder nur Singleplayer?
Da habe ich auch noch gar nichts zugehört tatsächlich. Also ja, also bei Modern Warfare musste man das ja so ein bisschen immer einschränken. Also da gab es ja durchaus mal auch so diese Spezialeinheit oder das Backups-Modi, die ich früher tatsächlich sogar noch sehr, sehr gut fand. Dann wurde das ja irgendwann auch so ein bisschen schlechter und dann kamen die Zombies überall rein. Da habe ich noch gar nichts zugehört. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder Zombie-Modus wird. Ich bin gespannt. Also ich meine, wir haben ja auch noch einiges, was angekündigt wird. Und zwar am 7. Juni wird über den DMZ-Modus wohl ein Reveal stattfinden, vielleicht von einem Gameplay-Trailer, Multiplayer-Trailer oder mehr Kampagne oder
ist denn
Gameplay-Vorstellung.
DMZ überhaupt?
Bitte?
Was ist das DMZ? Ich weiß, war bestimmt
das,
in einem anderen Teil.
Ja, das ist so, das ist so ein Online-Modus in Call of Duty. Und sie haben das mal, ich glaube, sie haben das über die letzten Jahre gemacht, dass du dann auch irgendwie Warzone gespielt hast und wenn du das dann, also so eine bestimmte Mission und wenn du die dann abgeschlossen hast, dann kam der Trailer zu dem nächsten Call of Duty. Das haben sie ja irgendwie die letzten Jahre gemacht. Und da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, was da gezeigt wird. Und vor allem, weil auch so viele Gameplay-Änderungen angekündigt wurden, also mehr weg von diesem flippigen, schnellen, sondern eher wieder gemäßigteres, präzises Gameplay. Mal gucken. Also generell auch was du vorhin meintest mit dem Zeitpunkt, das ähnelt tatsächlich auch eher den alten, also den älteren Call of Duty Teilen, weil die letzten Jahre waren ja aber natürlich der Tatsache geschuldet, dass es dann eher so Frankenstein-Dinger waren und man sich irgendwie so gefühlt ein paar Monate vor Release noch entschieden hat, ja, ach komm, lass uns da irgendwie aus dieser so zusammengewürfelt noch irgendwie ein Spiel machen. So war ja zumindest bei Black Ops 7 und bei Modern Warfare 3 jetzt der Fall, dass es irgendwie immer so schnell rausgeballert wurde. Und ich glaube, da muss es dann irgendwie alles knapp auf knapp gehen. Und jetzt haben sie ja wirklich, wirklich Zeit für Call of Duty-Verhältnisse und konnten das auch entsprechend planen. Und insofern spricht das auch eher wieder fürs Spiel. Aber wir wollen natürlich nicht zu früh voll des Lobes sein. Wir warten mal noch die nächsten Trailer ab, die da kommen. Ich denke, da wird jetzt gerade auch im Juni und sicherlich auch noch mal zu Gamescom, kann ich mir vorstellen. Das war ja zumindest auch so im letzten Jahr. Dass wir da auch noch mal deutlich mehr sehen.
Genau, eine Sache habe ich noch zu dem, weil du eben sagtest, das wird noch mal ein bisschen wieder bodenständiger und präziser. Sie haben ja irgendwie in den letzten Teilen, ich weiß gar nicht, ob das bei Black Ops eingeführt wurde, ich habe das auch nicht so ganz auf dem Schirm, aber das würde erklären, warum ich bei Modern Warfare 3, das habe ich, wie gesagt, ja ein bisschen gespielt, auch öfter mal gut und mal schlechter war. Die haben ja irgendwie dieses Auto, also so eine Art Gambling in der Präzision reingebaut, dass die Kugeln, die du schießt, nicht immer dem Ziel entsprechen, wie du durch das Visier guckst. Weiß ich, es hat irgendwie einen bestimmten Gameplay-Namen. Ich weiß nicht, die Bezeichnung weiß ich jetzt nicht. Habe ich aber auf jeden Fall auch in dieser ganzen Announcement-Geschichte gelesen und Interview. Und da haben sie sich ganz klar gegen entschieden dieses Mal und führen jetzt quasi das präzise Zielen wieder ein. Es ist unfassbar. Muss man sich mal überlegen. Ein Shooter mit präzisen Zielen wird 2026 hochgepriesen. Aber das ist tatsächlich.
Ich glaube, das ist irgendwie Blooming, Weapon Blooming, ja. Irgendwie sowas. Ich habe davon auch nie gelesen, aber ich finde es auch wild, dass das so ein Ding ist, also dass sie das irgendwann mal jetzt eingeführt hatten, dass die Kugeln halt wirklich zufällig generiert werden, also zumindest die Richtungen, in die sie dann geschossen werden.
Ja, also weiß ich nicht, aber ich finde es natürlich gut, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Also weißt du, dass sie das wieder auf den Ursprung zurückbringen. Ich meine, muss man sich überlegen. Ich meine, klar, ne, Activision muss auch irgendwelche PR-Sachen, wie du auch eben schon sagtest, muss ja auch natürlich in irgendeiner Form auch irgendwas geben, dass die Leute auch wirklich dann wieder losrennen und sich das Spiel holen. Ich meine, nach den zwei absoluten Kackflops ist das auch nicht, was willst du da noch groß machen? Dann musst du back to the roots gehen und irgendwie versuchen. Ich persönlich hätte nichtsdestotrotz, wenn man ganz ehrlich ist, ich freue mich jetzt ein bisschen drauf. Man kann auch mal gucken, wie sich das wieder, wie gesagt, entwickelt. Ich finde das Setting, haben wir jetzt schon gesagt, sehr, sehr cool. Aber ich hätte trotzdem immer noch Bock auf das angeblich schon längst in Entwicklung befindliche oder zumindest schon wahrscheinlich eingestellte Strategie-Call of Duty gehabt, ja, dieses Jahr. Ah, was ja eigentlich mal ursprünglich, ob ich Sledgehammer Games machen sollte oder so, ich weiß gar nicht, wer es war. Aber hätte mal was. Ja? Oder mal was ganz anderes, ne? Oder mal eine Pause, ja, Pause, aber das ist wahrscheinlich einfach zu teuer für die. Das muss was.
Ja, nee, das funktioniert
das
tatsächlich
nicht. Das können sie
sich
nicht leisten.
Dafür ist Call of Duty zu groß. Aber ich glaube, dieses Strategiespiel, also ich habe das Gefühl, dieses Gerücht ist schon so alt, also da hätte schon Teil 2 erscheinen müssen.
Ja, von daher, wahrscheinlich, ja. Glaub ich. Aber hey, bei Star Wars hat das ja auch ewig ne, gedauert.
Ja.
Aber das ist auch tot, ne? Habe ich lange nichts gehört. Wie hieß das noch? War das nicht das nächste... Das
ja, aber das soll ja irgendwie noch dieses Jahr jetzt kommen, glaube ich. Dieses XCOM-mäßige oder Star Wars-Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt.
Ja, guck mal, man weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist Zero Company, ist es das?
Ja, das kann sein. Ich kann mir vorstellen. Dass wir das jetzt aber auf diesen ganzen Showcases auch sehen werden. Also von daher. Ja, gehen wir mal zur nächsten News. Wir haben weitere Spiele, die noch angekündigt wurden, nämlich auch ein Spiel oder eine Erweiterung, eher gesagt, zu einem Spiel, was schon ganz schön alt mittlerweile ist, nämlich 11 Jahre. Okay. Und zum Zeitpunkt des Releases ist dieses Spiel da schon 12 Jahre, nämlich The Witcher 3 bekommt eine neue Erweiterung. Und CD Projekt weigert sich auch zu sagen, dass es ein DLC ist, weil sie ordnen DLCs immer so ein, dass das eher so kleinere Geschichten sind. Aber es geht wirklich um eine große Erweiterung, die, so vermutet man zumindest, wohl die Lücke zwischen Teil 3 und 4 schließen soll, indem man dann ja nur Ciri spielt. Das Ganze heißt Songs of the Past, soll nächstes Jahr erscheinen. Es gab in dem Zuge auch schon aktualisierte Systemvoraussetzungen für den PC, weil, ne, wie gesagt, das Spiel ist jetzt halt auch schon ein ganzes Weilchen alt. Und ja, wir sollen wohl mit weiteren Infos noch demnächst rechnen. Das Ganze soll sogar auch auf der Gamescom sein, also das hat man auch schon angekündigt. Da kann ich mir vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwas zu spielen kann, aber zumindest, dass es dort irgendwie eine Präsentation oder vielleicht so diese, es gibt ja auch ganz oft diese Kinoseele, die man dann da baut, wo man dann rein kann, dann wird es vielleicht so eine Gameplay-Präsentation dieser Erweiterung geben, weil ich meine, das kommt erst nächstes Jahr, das wäre jetzt ein bisschen wild und ich gerade bei solchen Spielen finde ich es auch schwierig irgendwie zu sagen, jetzt könnt ihr das mal anspielen, weil da tauchst du ja wirklich ab und da verbringst du sehr, sehr viele Stunden mit und dann musst du erstmal reinkommen und hast nicht gesehen. Deswegen denke ich mal eher, dass es so eine Vorführung sein wird. Das Ganze kommt für PC, Xbox Series und PlayStation 5. Ich bin etwas überrascht tatsächlich. Wie geht's dir da?
Also überrascht war ich nicht mehr, weil das ist ja schon auch wieder hier ein Gerücht ohne Ende gewesen. Das war ja schon irgendwie ja gefühlt 2-3 Monate alt, wenn nicht sogar noch länger, dass ja The Witcher 3 ein DLC bekommt, der sogar also es hieß ja irgendwie kostenfrei, dass der irgendwie so kommt, oder eben als PR-Maßnahme für Witcher 4. Das weiß ich nicht, ob das wirklich passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich trotzdem ein bisschen Geld kosten wird. Das wäre jetzt irgendwie schon eine sehr krasse Prämisse. Aber ja, es wird natürlich, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache werden, weil, wie du schon sagst, wenn das dieser Übergang wird zu Witcher 4 eventuell, macht das natürlich durchaus Sinn. Und man muss sich ja auch nichts vormachen. Bei CD Red ist natürlich absolut gerade, die haben ja wirklich so ein Hype ja doch noch durchaus generieren können, nachdem sie Cyberpunk gerettet haben. Ich meine, dass Cyberpunk gerettet wurde und dass das Studio noch so in der Form existiert. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir in einem Podcast sogar noch darüber philosophiert, ob Microsoft nicht demnächst dann den Geldbeutel rausholt und sagt, komm, wir kaufen die einfach, weil die so in der Talfahrt nach unten waren, was den Wert auf einmal anbelangte. Und die haben es von sich aus, von selbst geschafft, natürlich auch mit dem Vertrauen ich weiß nicht, ob sie an der Börse sind, aber Aktionäre oder die Investoren, die haben das geschafft, sich trotzdem Cyberpunk so anzunehmen, dass das Ding wieder läuft. Und dann kam nebenbei, ja, wir machen übrigens noch ein Witcher 4. Wir haben noch irgendwie zwei andere Spieleentwicklungen und Cyberpunk 2 kommt und keine Ahnung, geben noch mal ein externes Studio mit dem Witcher Remake in Auftrag und. Also die haben ja unfassbar viel gerade auf der Uhr. Du weißt ja gar nicht, was die gerade alles überhaupt parallel so richtig machen. Du hast auch nicht so richtig die Vorstellung, wie der Stand von den einzelnen Sachen ist, weil du ja auch durch dieses Cyberpunk-Update durch diese Updates, die da regelmäßig kamen und durch die Erweiterung und durch dieses dauerhafte Supporting, was ja mehrere Jahre gedauert hat, weißt du ja auch gar nicht, wie viel Energie steckt eigentlich in welchem Team, ohne dass, also sie haben ja zwar gesagt, dass sie jetzt natürlich Vollgas geben und Mitarbeiter eingestellt haben und, um eben auch Witcher 4 demnächst jetzt auch mal ein bisschen auf Fahrt zu bringen. Nichtsdestotrotz arbeiten sie ja auch schon schon in den ersten Phasen für Cyberpunk 2, da sind sie ja auch schon mit angefangen, aktiv da jetzt zu arbeiten. Jetzt kommt parallel noch der DLC hier, also man weiß gar nicht, wohin das führt. Also CD Red ist ja gerade wirklich absolut im ich glaube, denen mangelt es nicht an Arbeit, sagen wir es mal so. Und deswegen für mich trotzdem sehr überraschend, dass sie so eine Erweiterung, so ein altes Spiel quasi nochmal wieder ein bisschen aufputzen, ja. Das ist aber vielleicht auch einfach ein guter Fanservice. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, CD Red ist dafür bekannt. Wie gesagt, sie retten ihr eigenes Spiel und geben Updates kostenlos und haben dafür natürlich den Multiplayer eingestellt, den sie ursprünglich vorhatten bei Cyberpunk. Sie haben natürlich auch nur eine Erweiterung gemacht anstatt zwei. Aber sie haben zumindest dafür auch sehr, sehr viele Inhalte kostenfrei reingegeben. Und das ist so, hier auch, alle warten auf was Neues zu Witcher. Die Serie, die läuft oder lief oder wie auch immer, Netflix, das hat ein bisschen überbrückt, aber jetzt ist das so, die Leute wollen was spielen. Was macht man? Ach komm, lass doch einfach Witcher 3 nehmen. Das ist ja da, die Grundlage ist da, wir holen das nochmal ein bisschen höher. Es ist auf allen Konsolen drauf, selbst auf der Switch läuft es. Ja komm, machen wir aber einen weiteren DLC, selbst wenn der nur nachher eine Spielzeit von, keine Ahnung, 3-4 Stunden hat. Reicht ja, um die Leute nochmal an das Spiel, an das alles zu gewöhnen, was dann vielleicht in Witcher 4 kommt. Für mich eine sehr, sehr gute, durchdachte PR-Maßnahme, um hier auch nochmal zu zeigen, Alter, ihr Spieler, ihr habt Bock darauf, wir geben euch das. Und damit retten sie nicht nur ein zweites Mal quasi so ein bisschen ihren Hintern, sondern sie sagen, hey, wir scheißen nicht auf euch, sondern wir hören auf euch. Wir wollen ja, dass ihr Spaß an unseren Produkten habt. Und das sieht man in der heutigen Zeit im Gaming halt fast gar nicht mehr. Deswegen finde ich diese Ankündigung, auch wenn sie aus dem Nichts dann doch irgendwo kam, obwohl man wusste, dass da irgendwas im Busch sein könnte, doch sehr überraschend und muss sagen, ich freue mich sehr, auch dass sie auf der Gamescom sind. Ist natürlich super. Gute PR-Maßnahme. Bin sehr gespannt, was da so noch kommen wird zu und natürlich auch, wie sich dann der weitere Zeitplan entwickelt. Ne? Also was passiert danach? Wann kommt Witcher 4? Wann kommt das nächste? Wann kommt das Remake? Wann ist dies? Wann ist das? Wann kommt Cyberpunk und so weiter? Es wird also spannend bei CD Red. Ich glaube, wir werden jetzt von denen, bin ich dir ganz ehrlich, so ein bisschen jährlich ein bisschen was sehen. Also jetzt kommt ein DLC nächstes Jahr, dann könnte vielleicht Witcher 4 kommen, dann kommt das Remake, dann kommt Cyberpunk. Ich glaube, dass sie vielleicht auch so eine Art Schiene jetzt einschlagen werden, dass sie wirklich sagen, wir nehmen uns jetzt Zeit, brauchen vielleicht für die ein oder anderen Spiele noch ein bisschen mehr. Deswegen gibt es mal hier ein DLC. Ich könnte mir auch vorstellen, gibt es ja auch schon Gerüchte zu, dass sie erst, sie haben zwar dementiert, aber gibt trotzdem Gerüchte, dass auch Cyberpunk vielleicht nochmal was Neues bekommen könnte. Einfach deshalb, weil natürlich diese Spiele, die sind beliebt, die sind toll, die sind gut, die sind Weltklasse. Das sind die Spiele, die sie spielen wollen, die Leute. Warum nicht noch ein bisschen Leben einhauchen, bis dann der Nachfolger kommt? Macht in meinen Augen absolut Sinn. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, als, ich sag mal, Sammler, ich habe gestern halt, wie gesagt, auch ein bisschen mal wieder aussortiert an Spielen, was ich nicht mehr brauche und so weiter, was man jetzt mal durch hat. Pile of Shame ist ein bisschen runtergegangen, wieder ein bisschen höher, je nachdem. Und da hatte ich tatsächlich, weil jetzt ja der Sale ist im PSN, da hatte ich gesehen, dass Witcher 3 gerade 5,99 kostet, Complete Edition 9,99, also auch ein guter Start, ne, für alle Leute, die das noch nicht haben. Jetzt kaufen, kriegt man die Erweiterung womöglich relativ günstig dann rein. Ich habe The Witcher 3 als Complete Edition auf der PS5 als Disc Und was man ja lobenswerterweise sagen muss über CD Red, auch auf der Switch 2 ist ja Cyberpunk auf der Cartridge komplett, auch die Erweiterung. Das ist ja bei der PS5-Version nicht so. Da gibt es ja nur, wenn du es kaufst, nur einen Download-Code dabei. Xbox hat es wieder mit drauf. Keine Ahnung, was das für ein Move war. Aber selbst bei Witcher 3, Complete Edition, es ist eine Disc, da ist alles drauf. Da ist nichts, was du runterladen musst. Vielleicht ein Update, ja, ein Patch oder so. Aber da ist alles drauf. Da ist kein Download-Code, nichts drin. Und jetzt ist aber keine Complete Edition mehr. Da fehlt ja jetzt ein DLC. Das ist für mich... Das ist für mich jetzt, da muss man sagen, da muss noch mal was nachgelegt werden. Ne, aber da werden sie sich auch was einfallen lassen, deswegen, ich bin da schon guter Dinge. Freue mich sehr drauf. Mit dem größten Pile of Shame. Ich habe Witcher 3 ehrlicherweise nicht so intensiv gespielt, dass ich sagen kann, ich freue mich jetzt ultimativ auf diesen DLC an sich. Also storytechnisch und so weiter, kein Plan. Bin ich dir ganz ehrlich. Da bin ich tatsächlich raus. Weil ich einfach nie so weit gespielt habe, dass ich sage, ey, da kann ich jetzt irgendwie mitreden. Aber ich finde den Move halt einfach genial.
Ja, dann hast du ja eigentlich noch was zu tun, weil das ist ein großartiges Spiel und zur Vorbereitung. Also ich war jetzt insofern halt bei dem ganzen Thema überrascht, dass es jetzt nicht halt nur so ein kleines Ding ist, was so ein bisschen die Zeit überbrückt, sondern dass sie jetzt wirklich nochmal so eine große Erweiterung raushauen und auch die vorigen Erweiterungen, das waren ja nochmal einige Stunden Spielzeit, also jetzt nicht nur so 2, 3, 4, sondern nochmal gut das doppelte, dreifache. Insofern bin ich darüber überrascht. Macht natürlich aber tatsächlich Sinn, dass du, also wie du schon gesagt hast, wirklich so ein jährliches Ding hast, also dass du jetzt nächstes Jahr den DLC raushaust, dann vielleicht im darauf folgenden Jahr so April, Mai rum, dann Witcher 4, danach vielleicht das Remake, danach vielleicht neues Cyberpunk, whatever. Ja, also da haben sie ja eigentlich jetzt eine richtig gute Pipeline und ja, wie du eigentlich auch gesagt hast, so dieser Turnover des Studios ist sowieso eine Ausnahme in der Branche, weil meistens geht es ja dann los mit dem Dawnfall, aber hier haben sie es ganz gut gedreht bekommen, was vielleicht aber auch an der Beständigkeit von Witcher 3 lag, weil im gleichen Zug oder nahezu gleichen Zuge wie die Erweiterung, die angekündigt wurde, wurde auch bekannt gegeben, dass Witcher 3 sich mittlerweile 65 Millionen Mal verkauft hat und alleine 5 Millionen Mal in den letzten 12 Monaten. Also, dass das Ding ist immer noch erfolgreicher als viele große aktuelle Spiele. Also 5 Millionen Mal in 12 Monaten für ein 11 Jahre altes Spiel, das ist wirklich heftig. Ich meine, gut, man muss natürlich sagen, das Spiel ist mittlerweile auch wirklich, also dieser 5,99 oder 9,99 Sale, den hat man ja immer mal wieder. Das heißt, es ist jetzt schon tatsächlich, also ein extrem gutes Angebot, was du da auch bekommst. Und deswegen ist die Einstiegshürde da natürlich jetzt nicht so hoch, aber trotzdem krasser Erfolg, der natürlich auch so ein bisschen Sicherheit gibt, ne? Dass sie sagen können, okay, Witcher 4, das müssen wir jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen, da haben wir Zeit, da können wir uns die Zeit nehmen und jetzt auch ein DLC und da haben wir die Kapazitäten für und das freut mich natürlich, das ist sehr schön und ich bin sehr gespannt auf die Erweiterungen und das, was man jetzt vor allem auch auf der Gamescom dann sehen kann und das motiviert mich nochmal Witcher 3 anzuwerfen vorher als Vorbereitung für die Erweiterung.
Also auf jeden Fall. Ich deswegen habe ich ja gestern geguckt, Pile of Shame, der Stapel wird höher. Witcher 3 liegt oben drauf. Hab da Bock drauf. Ich hab's auch auf der Switch, aber ich sag ehrlich, also man kann ja, also Switch 1 ist das ja noch. Ich kann mir vorstellen, da wird ein Update kommen jetzt, auch demnächst. Ich glaube, das wird so ein Ding werden. Die werden das safe Switch 2 ready machen. Dann wird's für mich, glaube ich, noch interessanter, weil ich bin halt so ein Typ mittlerweile. Ich liebe die Switch 2. Ich zock da alles drauf. Also wirklich, ich habe selbst, also ich würde mich riesig freuen, wenn selbst GTA 5 nochmal auf die Switch 2 kommt. Ja? Also okay. Ohne Scheiß. Ja. Also es ist wirklich so ein Ding. Deswegen ist auch so ein bisschen so mit James Bond, auch mit Batman, dass sich das jetzt verschoben hat, also auf der Switch, ist für mich tatsächlich so ein Ding, zu überlegen, die nicht zu kaufen, die Spiele jetzt. Weil ich denke, also zumindest bei Batman, Lego Batman, wäre das halt ultimativ geil für mich. Ich kann im Bett zocken und so weiter. Ich habe auch dieses PlayStation Portable-Ding da, dieses Portal. Aber das Ding ist halt, du musst die PlayStation immer anhaben. Es ist halt für mich so, ja, keine Ahnung, kann man machen, aber nee, Switch 2 ist geil. Also muss man sagen, deswegen wäre es geil, wenn Witcher 3 da ein Update bekommt für die Switch 2.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal so eine Ultimate Deluxe, whatever Version am Ende geben wird, die so alles beinhaltet. Aber ja, also da wird irgendwas kommen, da bin ich mir sicher. Das liegt zu sehr auf der Hand, oder dass sie irgendwie
Ja.
eine andere Lösung finden. Aber da wird sicherlich irgendwas kommen. Ja, kommen wir mal zur dritten Ankündigung. Guck mal, so viel Spielankündigung, obwohl noch gar nicht die Summer Game Fest war. Nämlich ein kleines Strategiesimulationsspielchen, nämlich mit dem Namen Planet Zoo, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll, nämlich am 13. Oktober. Ist auch interessant, dass diese Spiele, die wir genannt haben, noch vor GTA kommen. Jetzt gedacht. Für PC, Xbox Series und PlayStation 5 und soll natürlich so die Legacy von Teil 1 weiterführen, welches ja 2019 kam, soll auch dieses Mal Vögel beinhalten und tatsächlich eine vollständige Integration von Meerestieren. Da gab es ja im ersten Teil ja nur so eine Art DLC, wo es dann auch so ja, Robben und Eisbären und sowas gab, aber diesmal soll das wirklich vollständig von Anfang an integriert sein. Ich muss gestehen, mit Planet Zoo, da war ich jetzt nie so verbandelt. Das habe ich immer so ein bisschen verfolgt, aber nie
Ja.
gespielt. Wie steht's um deine Wahrnehmung dazu?
Tatsächlich auch. Also für mich ein Spiel, was ich immer sehr, 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 sehr gerne mal intensiv spielen wollte, weil ich damals halt diese ganzen, also generell der Rollercoaster und so Planet Coaster, das ist alles geil. Und auch damals Zoo Tycoon war cool. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über Planet Zoo und habe es aber irgendwie nie angerührt. Ich bin auch ehrlich, ich kann ja auch sagen, warum. Mich hat der Umfang und der Preis immer sehr abgeschreckt. Warum sage ich das explizit so? Das liegt daran, weil du kaufst das Spiel, das Basisspiel, und musst aber, um irgendwie möglichst viele unterschiedliche Tiere zu haben, tausende DLCs kaufen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, zumindest auch jetzt, wenn ich jetzt, ich bin gerade auf der Steam-Seite, weil es gibt tatsächlich gerade einen Sale auch für das erste. Und trotz des Sales bin ich immer so, also die Ultimate Edition kostet mich trotz Sale jetzt 100 Euro. Und dann habe ich 22 verschiedene Add-ons mit drin. Und da geht es dann halt, also ich kann mal vorlesen, South Africa, dann haben wir Ozean Pack, dann haben wir American Animals, Asia Animals, dann haben wir Grassland, Europe, was weiß ich. Also verschiedenste Arten von Tieren, die auf der ganzen Welt ja eigentlich so ein bisschen auch cool sind, dass man die damit integriert. Du musst jeden einzelnen Bereich extra kaufen. Klar, kriegst du natürlich auch ein bisschen mehr. Du kriegst ja auch dann die ganzen Themenbereiche hier beim Asia-Pack zum Beispiel. Hast dann auch so ein bisschen, dass du dann so dein Asia-Viertel oder dein Restaurant da so ein bisschen besser designen kannst. Bei America ist es ein bisschen offener. Dann gibt es so, ne, andere Sachen. Das ist natürlich auch alles cool. Es ist auch viel, was man dann für das Geld bekommt, sicherlich. Aber für mich hat das immer so eine abschreckende Variante, weil ich nicht weiß, was ist jetzt eigentlich im Hauptspiel drin? Was muss ich vielleicht noch dazu kaufen? Was ist denn jetzt, wenn ich doch Pinguine haben will? Nee, muss ich hier nochmal 4,99 für das feucht-fröhliche Inhalte zum Planet Zoo Aquatic Pack mitnehmen. So, und dann denke ich halt so, ja, okay, ist nett, kann man Geld mitmachen, aber für mich hat das immer so einen abschreckenden Wert gehabt. Und deswegen habe ich es mir nie wirklich krass angeguckt. Klar haben sie auch kostenfreie Inhalte reingemacht und natürlich ist da auch eine Menge drin, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das hat mich so ein bisschen immer, ist bei Planet Coaster tatsächlich ähnlich. Auch da hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt, alles. Und ja, ich bin mal gespannt. Planet Zoo 2 sieht auf jeden Fall optisch nochmal eine ganze Ecke geiler aus. Inhaltstechnisch sieht es auch nochmal richtig cool aus. Sind ja wirklich echt einige Dinge nochmal irgendwie drinne und auch noch ein bisschen detaillierter, finde ich. Also, es ist da schon ein kleines Upgrade, was da kommt. Für mich. Einerseits eine Überraschung, dass es jetzt einfach so random announced wurde. Ich bin aber ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass das nächste Spiel von denen sein wird, weil Planet Coaster 2 ist jetzt auch schon gute 2 Jahre her. Das haben sie auch fortgesetzt und Planet Zoo von 2019 braucht da jetzt langsam auch mal einen Nachfolger, der dann das Spiel einfach nochmal auf so ein nächstes Level hebt. Bin sehr gespannt drauf, wie es letztendlich sich dann anfühlen wird. Ich denke, bei Planet Zoo 2 werde ich dann auch tatsächlich mal zuschlagen nachher. Weil da ist so, ja, weiß ich nicht. Da, dann hat man das wirklich auf dem aktuellen Stand, hat die neuesten Sachen mit drin und wenn es dann halt irgendwie heißt, komm, wir erweitern das, ja, mein Gott, dann kann man immer noch entscheiden, ob man das dann holt. Aber jetzt so, wenn ich auf den ersten Teil denke, wenn ich das hier sehe, ich hätte echt Bock jetzt zu sagen, komm, nächster Sommerregentag zocke ich das. Aber ich weiß ja, was soll ich jetzt für eine Edition kaufen? Soll ich jetzt soll ich das erstmal mit 13,99 probieren, hier normal zu kaufen? Soll ich schon die Premium Edition mit 8 Packs holen? Für 40, dann kann ich auch fast schon sagen, ich hole mir die Ultimate für 100. Es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen weird. Und auf Konsole bin ich ehrlich, das ist ein Spiel, was nicht auf die Konsole gehört. Also es ist nett. Sicherlich, es mag mittlerweile auch mit dem Gamepad auch alles super funktionieren. Aber ich bin immer noch kein Gamepad-Fan, was so Tycoon-Spiele anbelangt. Kriege ich einfach nicht hin. Das Einzige, wo es läuft, ist tatsächlich Rollercoaster Tycoon Classic, ja, auf der Switch. Aber das ist halt so alt, neu gemacht natürlich, aber so alt von der Struktur her, dass du damals auf dem PC ja auch nicht diese krassen Möglichkeiten hattest. So, das heißt, da passt es dann. Aber jetzt so, ey, wenn ich mir das Menü anschaue, allein bei Planet Zoo oder auch bei Planet Coaster, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, das mit Konsolen hier mit dem Controller zu spielen. Also, wenn ich mir den Screenshot hier angucke, wo das Menü da mit den ganzen Tycoon-Elementen drin ist, ey, und dieses ganze Karriere-Ding, puh, ist auf jeden Fall eine Nummer.
Ja, also, ja, ich hatte auch noch mal da so mit einzusteigen, aber das ist der Pile of Shame oder die Last des Pile of Shames, die so auf einem lastet und was man da so immer alles abarbeiten will. Und gerade auch so, wenn dann so viele Erweiterungen da, das ist so ein bisschen das Sims 4 oder Paradox, die machen das ja auch, dass du pro Spiel irgendwie 50 Erweiterungen hast und dann, ach, das, ich finde das so erdrückend irgendwie und habe dann das Gefühl, das Base Game hat irgendwie gar nichts. Deswegen, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das jetzt mit Teil 2 lösen. Vielleicht auch noch eine nicht ganz uninteressante Info zum Inhalt, und zwar, das Spiel wird sich auch nicht nur rein um die Zoos drehen, sondern weil Zoos ja auch per se immer mehr in der Kritik stehen, hat es auch einen großen Fokus, der sich auf die Auswilderung konzentriert. Also, dass man die Tiere dann begleitet, um sie dann in die Wildnis zu entlassen. Und das tatsächlich auch dann weltweit, ne, dass man die dann eben da heranführt. Und das finde ich tatsächlich ist ein ganz cooles Gameplay-Element. Also, dass man wahrscheinlich dann irgendwie vor der Entscheidung steht, hey, das behalte ich jetzt und die Tiere, die lasse ich jetzt frei oder so und oder nehme sie auf, keine Ahnung, wie sich das genau gestaltet. Aber das finde ich so eine ganz coole Neuerung, dass sie das noch erweitern und spricht zumindest erstmal für einen Inhalt, der von Werk ab drin ist. Also mehr zum Spiel werdet ihr auf der Wholesome Direct am 6. Juni oder auf der PC Gaming Show am 7. Juni sehen. Das hat man schon bekannt gegeben. Das sind ja weitere Showcases, die so rund um das Summer Game Fest stattfinden. Da haben wir auch eine kleine Übersicht auf unserer Website NutGames, wo ihr auch die ganzen Termine plus deutsche Uhrzeiten findet, weil die sind ja oft irgendwo immer mit amerikanischen Uhrzeiten. Die bringen uns aber nichts. da müssen wir natürlich gucken, wann wir das gucken können. Deswegen, da findet ihr auch die Übersicht bei uns. Ja, eigentlich hätten wir es anders machen müssen, weil jetzt haben wir natürlich ein Thema zum Schluss, was nicht so schön ist, womit wir diesen Podcast abschließen. Und zwar müssen wir nicht zum ersten Mal über Bungie sprechen, aber so ein bisschen das, was leider auch in der Luft lag. Und zwar gab es hier einen, ich glaube Bloomberg war es, einen großen Bloomberg Report, dass es bei Bungie eine große Entlassungswelle geben wird. Und zwar kommt es daher, ne, also man hat ja mit Marathon dieses Jahr das neue große Bungie-Spiel veröffentlicht. Und soweit handwerklich ist ja auch ein gutes Spiel. Ich habe es ja auch getestet. Es ist absolut nicht meins, aber ich sehe, dass das für eine gewisse Zielgruppe durchaus funktioniert. Allerdings habe ich da schon gemerkt, okay, das ist aber für eine sehr spezielle Gruppe. Das ist nicht so dieses für alle Spiel, also so ein Destiny, das ist es nicht. Und das sieht man jetzt auch an den Spielerzahlen. Die sind tatsächlich mittlerweile auf einem, ja, okay Niveau, aber um Welten davon weg, was Destiny 2 war. Und auch Destiny 2 wird ja jetzt offiziell quasi beendet, also dass da die Content-Pipeline nicht weitergeführt wird. Da hat man jetzt das Ende erreicht. Das heißt, ne, also bei Bungie wird jetzt nur noch Marathon quasi das aktuelle Spiel sein, was ja deutlich underperformt. Und dann kam jetzt halt heraus, dass Bungie gerade gar nicht an Destiny 3 oder irgendwas Neuem tatsächlich arbeitet. Also da merkt man, Marathon war als das neue große Ding geplant. Aber das ist es jetzt halt irgendwie nicht. Und deswegen steht man da jetzt gerade vor der Herausforderung. Man hat ein großes Studio, man hat jetzt aber zwei Spiele, die gerade nur so ein bisschen ja nebenbei nebenherlaufen. Und daher wird es jetzt so kommen, dass tatsächlich viele entlassen werden. Und es steht auch gerade komplett aus, was für ein nächstes Spiel von Bungie kommen wird. Also da ist wirklich gerade gar nichts in Entwicklung. Und da bin ich sogar ein bisschen schockiert tatsächlich, dass man da gar nichts in der Pipeline hat und dass man Marathon so falsch eingeschätzt hat, wie das so ankommen würde. Die offizielle News kam jetzt noch nicht, aber kann jetzt natürlich jederzeit kommen. Also gerade auch jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Wir haben das jetzt Ende Mai und gerade so zum Monatswechsel kann das jetzt durchaus Thema werden oder vielleicht auch zum nächsten Monat. Ja, es ist sehr, sehr schade und das könnte natürlich jetzt auch ein ganz, ganz radikaler Schnitt für das Studio sein und generell Bungie unter Sony ist jetzt nicht so die große Erfüllung gerade. Also irgendwie wünscht man sich da schon fast wieder, sie hätten diesen Schritt nicht gewagt, weil es gab ja schon mal eine etwas größere Entlassungswelle. Die jetzige könnte tatsächlich noch mal gravierender sein. Wie siehst du auf das Ganze?
Ja, also was soll ich dazu sagen? Ne? Ich meine, das haben wir vorher gewusst. Also wer hat das denn nicht vorher gewusst, dass das Marathon absolut scheiße wird. Also scheiße im Sinne von, dass das absatztechnisch und auch von der Spielerzahl her nicht das wird, was man sich vielleicht erhofft hat. Ich meine, das hat man ja schon bei der Erstankündigung hat man schon gemerkt, jo, Leute, lasst es. Man hat es ja dann versucht, irgendwie zu retten, aber sorry, Leute, lasst es. Es war doch klar, dass das Spiel niemals das Ding wird wie in Destiny. Das konnte nie der Fall sein. Und das war auch klar, dass man da jetzt so wegrennt oder gegen eine Wand rennt, liegt halt auch ein bisschen an Sonys Strategie, die sie ja tatsächlich nochmal überarbeitet haben. Aber es ist halt, ich frage mich halt, wer hat denn da jetzt so krass, wer ist denn so auf diese Idee gekommen, dieses Spiel so durchzuboxen und so vernichtend da jetzt reinzubringen? I don't know, ich traue dem nicht hinterher. Ich traue eher Bungie an sich ein bisschen daher. Die Studio-Story ist ja wirklich echt ein krasser.
Ein Film ist das.
Ja, es ist ein Film. Ich glaube, Netflix filmt das irgendwann. Ich weiß es nicht. Also, es ist wirklich echt krass. Also, sehr schade. Und ja, man muss mal gucken. Also, entweder sie, also, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich glaube, den einzigen Way, den sie kriegen, ist, wenn die Marathon jetzt kostenlos, also als auf Free-to-Play umstellen und das vielleicht noch wirklich langfristig versuchen, irgendwie an den Mann zu bringen. Allein die Hürde, sich da 40 Euro erstmal zu investieren, ey, ganz ehrlich, da kaufe ich mir lieber Ark Raiders. Es ist einfach so. Und das ist ja auch schon mittlerweile wieder ein bisschen down vom Hype. Beziehungsweise da ist ja auch immer regelmäßig Content, der da jetzt noch kommt. Bin jetzt auch seit ein paar Monaten nicht mehr reingegangen. Aber es ist tatsächlich schwierig. Also, ich bin ehrlich, traurig bin ich nicht. Es ist trotzdem natürlich traurig für Bungie, das muss man halt sagen. Ne? Und auch für dieses ganze Thema drumherum. Also, bin mal sehr gespannt auf den weiteren Werdegang des Studios und der ganzen Entscheidung, die da kommen wird, weil Sony ja nun mal auch vielleicht, glaube ich, gerade merkt, Singleplayer-Spiele, maybe unser Top-Thema oder eben, ja, Bungie doch anders einsetzen. Also ich glaube, das steht gerade nicht so gut um die alle da.
Ja, also ich finde es vor allem irgendwie sehr bezeichnend, also jetzt sagt man ja, okay, wir schmeißen ganz viele Leute raus, weil wir gar kein Nachfolgeprojekt haben. Aber was heißt das denn jetzt für die Zukunft des Studios? Weil, also ich, wenn ich da jetzt auf dem Stuhl sitzen würde, hätte ich gesagt, Also, weil ich meine, das war ja sehr, sehr, sehr früh absehbar, in was für eine Richtung sich Marathon entwickelt, von den Zahlen her. Da hätte ich gesagt, okay, jetzt setzen wir uns aber spätestens zusammen und sprechen mal über die Zukunft, was wir als nächstes machen. So, und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. In der Zeit hätte man ja zumindest mal sagen können, okay, es wird jetzt ein Destiny 3 oder setzt euch mal hin und macht vielleicht was ganz anderes. Aber dass man da aktuell gar keine Idee für hat und dass selbst ein Destiny 3 gar nicht in Stein gemeißelt ist, so was heißt das denn für Studio? Also läuft jetzt halt noch ein bisschen Destiny 2 aus und Marathon dümpelt jetzt auch noch so ein bisschen drumher und das war's dann jetzt mit dem Studio, also nur so ein bisschen Content, das für Marathon nachgeschoben wird oder was, weil für das nächste große Projekt bräuchte man ja wieder diese ganzen Leute, also wie will man dann wieder einstellen oder was? Also da habe ich gerade ein bisschen ein ganz großes Fragezeichen über den Kopf und frage mich auch, oder war das jetzt, oder war es das jetzt schon mit Bungie?
Das ist halt wirklich die ganz große Frage. Ich bin auch total überrascht, wenn man sowas hat. Ich meine, du musst doch auch langfristig denken. Du kannst doch nicht nur sagen, ey, Leute, wir machen jetzt ein Spiel und dann gucken wir mal, wie das so performt und dann überlegen wir uns was Neues. Das ist jedes, da haben wir eben auch den Clou gehabt CD Red, die jetzt an, sag mal, zwei, drei Titeln ja irgendwo nebenbei arbeiten. Oder Remedy zum Beispiel ist auch so eine Art Studio, die ja immer mal wieder einige Spiele parallel mitentwickeln. Das sind mal so Themen, die man mal so schnell mal aufgreifen kann. Und das verstehe ich nicht. Also da bin ich auch total irritiert. Also was wollen die denn jetzt erreichen? Also wo wollen die denn jetzt hin? Ja, hast du vollkommen recht. Schmeißen jetzt Leute raus, haben kein Nachfolgeprodukt, wollen jetzt irgendwie Marathon da jetzt ans Leben holen. Ja, arbeiten parallel irgendwie wahrscheinlich auch noch, vielleicht arbeiten sie auch noch an Fair Games. Ja? Wer weiß, ob das noch existiert, das Game, man weiß es nicht. Sie haben ja auch das Last of Us
Projekt. Ich bleibe auch zu sagen.
Ja, das Last of Us Projekt ist ja irgendwie auch von denen überprüft worden und dadurch dann eingestellt worden. Gut, da bin ich froh drüber, dass das passiert ist, aber trotzdem, das sind ja Sachen, die muss man sich ja auch mal überlegen. Was ist denn jetzt deren Ziel? Da hast du vollkommen recht. Es wird spannend. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Bungie jetzt killen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist das dann doch einfach auch ein zu hoher Einkauf gewesen. Das war nicht so ein Studio wie bei Concord zum Beispiel, wo du gesagt hast, ja, das nehmen wir mit auf und wenn es nicht läuft, dann machen wir es halt dicht. Das ist bei Bungie halt eine andere Hausnummer in meinen Augen. Aber am Ende zählt natürlich da auch der Taler, der dabei rumspringt. Und entweder kommt der Taler oder er kommt nicht. Und derzeit sieht es nicht so aus. Dementsprechend muss man am Ende einen Rotstift anlegen. Und dann bleibt natürlich nicht viel übrig. Andererseits, ja, was willst du machen? Ne? Ist halt, das Kind ist mit der Ankündigung in den Brunnen gefallen.
Ja, also wie du schon sagst, Bungie ist ja ein großes Ding. Wobei vielleicht jetzt in Zukunft ja gar nicht mehr so, wenn das dann radikal so beschnitten wird, dieses Studio. Aber ja, da steckt ja viel Geld hinter. Die haben ja über, ich glaube, irgendwie 3,5 Milliarden auf den Tisch gelegt für Bungie. Und man hat ja auch jetzt im letzten Finanzbericht gesehen, also die haben dadurch ganz schön miese gemacht, also Sony. Ja. Das schleppen die heute noch mit durch, diese Kosten. Vor allem, weil die auch jetzt eben weiterentwickelt haben, aber nicht der Ertrag, der gewünschte, bei rumkam. Insofern sagt man dann, okay, jetzt weg mit denen, also das ist ein Klotz am Bein, oder holt man die Kuh vom Eis? Also das sind ja zwei Fragen und da muss man sich halt auch ein bisschen jetzt gerade angucken, dass Sony der letzten Monate ist ja keins, was jetzt große Risiken eingeht. Ne? Also wenn man sich sogar anguckt, dass ein Studio geschlossen wird, welches eigentlich zuverlässig immer gute Remakes geliefert hat, dass man das jetzt geschlossen hat, weil das nächste einfach zu, weil es zu lange gedauert hätte, bis das nächste fertig ist. Also das sind ja Entscheidungen, die jetzt nicht zugunsten von Bungie sprechen. Und da habe ich tatsächlich da so ein bisschen, ja, Bammel vor, dass man da die Lichter ausmacht demnächst, was sehr, sehr schade wäre, auch aus der Historie hinaus. Wobei, ich meine, sie haben sich ja einmal freigekauft, vielleicht ging es ja noch einmal oder dass jemand anderes da irgendwie mitwirkt.
Ja, bevor Microsoft kauft dann zurück.
Das wäre eine wilde Geschichte tatsächlich. Wobei, also, ne, das muss man auch immer mit Vorsicht genießen, aber bevor da ganz die Lichter ausgehen, wäre mir sogar das noch lieber.
Ja.
Aber ganz kurzer Exkurs noch zu dem, wie hieß es nochmal, Fairlight, genau.
Fair Games soll doch irgendwie umbenannt werden, glaube ich. Oder
ja, also da gibt es die Vermutung, weil jetzt bei der State of Play soll nämlich ein Spiel gezeigt werden mit einem neuen Namen, aber eigentlich was Altem, nämlich Fair Games, weil dieses Spiel wohl ein Rebranding erfahren haben soll, weil die Resonanz auf den Trailer war ja vernichtend schlecht. Also der wurde auf YouTube komplett zerrissen. Aber nicht nur das, auch die ersten Playtests fielen wohl wirklich schlecht aus. Also wirklich katastrophal. Und deswegen gab es wohl ein Rebranding, um diese Altlast, ne, des Fair Games irgendwie loszuwerden. Und das soll dann auf der State of Play gezeigt werden. Wobei, ich glaube, das ist dann halt nur so ein bisschen ein bisschen Make-up drüber schmieren, aber am Ende ändert das jetzt, glaube ich, nicht so viel an dem, was dahinter steckt. Also wenn das Spiel wirklich in so einem schlechten Zustand ist, dann rettet das jetzt auch nicht, dass du da vielleicht nur ein bisschen was dran rumschraubst und das umbenennst und vielleicht neues Logo oder so. Also am Ende wird es dann wahrscheinlich die Vollkatastrophe. Und da muss man dann auch mal Bilanz ziehen. Also was Jim Ryan da damals initiiert hat mit seiner Live-Service-Games, das entpuppt sich gerade als komplette Katastrophe. Ne? Weil wenn man mal so zurückblickt, was so gerade zur PS4-Ära alles an großen Blockbustern erschien, das ist ja ein bisschen mau gerade, weil diese ganzen Live-Service-Games alle nach der Reihe floppen. Also das Einzige war ja wirklich Helldivers 2, was funktioniert hat, aber ansonsten alles nacheinander gefloppt oder gar nicht erschienen, so wie der Last of Us Multiplayer. Wirklich traurig. Ne?
Ja, also der hat wirklich eine Ära irgendwie, die, also Der hat da Sachen, also der Typ ist einfach für mich durch, also wirklich, wenn ich den schon sehe, auch immer wieder seine Ankündigungen oder immer seine komischen, der stand ja auch immer so ein bisschen wie Phil Spencer, dann immer in den Streams, in diesem State of Play stand er da immer und hat da irgendeinen Scheiß gelabert und wenn ich den immer schon auf die Bühne treten gesehen habe, da dachte ich immer schon so, oh Digga, ganz ehrlich, geh einfach in Ruhestand oder so, oder verpiesel dich einfach bitte wieder, weil der hat halt wirklich eine Vision gehabt, wo jeder normale Mensch, der ein bisschen Ahnung und ein bisschen Gaming betreibt, definitiv gesagt hätte, Digga, lass es. Mach es bitte nicht so. Tu es uns bitte nicht an. Dass du ein, zwei Studios nimmst und sagst, hey, mach doch mal irgendwie was, um den Hype vielleicht mal von ein, zwei Situationen mitzunehmen. Das hat jeder gemacht, da wird auch jeder einmal auf die Fresse mitfallen, ob es Ubisoft ist, ob es Microsoft war schon, es ist egal. Das macht jeder mit, weil irgendwo entsteht ein Hype, keine Ahnung, nehmen wir mal Ark Raiders, alle wollen jetzt einen scheiß Extraction-Shooter machen. Klar, das funktioniert einmal, vielleicht funktioniert es ein zweites Mal, dann ist es vorbei. So, das wird niemals funktionieren, dass du die Masse auf, keine Ahnung, 5 Spiele gleichzeitig, die dasselbe machen, abholst. Aber was der gemacht hat, der wollte ja wirklich jedes Studio sollte ein Live-Service-Game werden. Also wir reden über Naughty Dog, die halt ein Live-Service Last of Us machen sollten. Wir reden ich glaube, hier einen Live-Service.
Ja, God of War war ja auch
God of War.
Die,
genau.
Machen.
Ein Live-Service hier, Live-Service da. Das hat nicht funktioniert. Nicht mit diesem Mal. Das funktioniert einfach. Das hätte dir jeder sagen können. Jeder.
Also wurde so. Ja auch. Also die Kritik war ja gigantisch. Ja,
es war
der Einzige, der geglaubt hat, dass das funktioniert, war ja er irgendwie.
Ja, und deswegen ist es gut, dass er dann auch irgendwie einfach mal dann gesagt hat, so jetzt reicht's halt auch. Und ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der Vorgänger.
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja.
Er redet ja auch immer noch heute gerne über über all das, was so in der Welt im Gaming passiert. Und ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Es ist so schade, weil es ist für mich tatsächlich mit einer derjenigen, der vieles damals in der PlayStation 4-Ära richtig gemacht hat. Also der hat ja wirklich Spiele und First Party, ich meine, aus dem mit Naughty Dog, ne, was der da gemacht hat, der hat auch andere Themen gemacht. Der hat Days Gone, der hat dies, er hat auch Sachen probiert und machen lassen und die Studios, der hat Crash Bandicoot zurückgeholt. Das ist so, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, es ist echt gerade traurig, aber.
Heißt du Shuhei Yoshida?
Nee, war ein Ami.
Andrew House.
Andrew House? Ah. Nee, nee, Andrew, ach so, das war der Vorgänger, Andrew House, ne? Nee, nee, nee. Nee, nicht Andrew House. Oh, wie hieß der Typ denn noch? Oh, da müssen wir jetzt aber.
Cass Hirai, oder?
Nee.
Macht alle durch.
Da haben wir alle durch. CEO of Sony Interactive. Sony Interactive Entertainment. Wie ist denn die
aber,
denn jetzt?
Ganz witzige Story, aber da, noch dazu, weil tatsächlich Shuhei Yoshida, also könnt ihr bei Google eingeben, ihr werdet das Gesicht sofort erkennen, eine Ikone von PlayStation, der ja jetzt da nicht mehr arbeitet, gab es auch eine ganz witzige Story zu, und zwar unter seiner Führung sind ja diese großen Blockbuster auch gerade erschienen, ne, so Ghost of Tsushima und Last of Us und Uncharted 4 und Spider-Man und God of War und Horizon. Und dann hat Jim Ryan irgendwann mal zu ihm gesagt, ja, ist ja nett, aber das machen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir Live-Service-Games. Also du wirst nicht mehr die Leitung über diese Geschichten haben. Also du darfst jetzt die Indie-Games machen oder du musst gehen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja. Der war ja schon 20 Jahre dort. Dann hat er gesagt, ja okay, dann mache ich halt die Indie-Games.
Also, ja, kann man...
Krass, wirklich krass.
Kann man so machen. Mann, ich komme nicht drauf, ich habe ihn jetzt sogar vor mir, weil ich das die Crash Bandicoot Ankündigung jetzt hier noch damals hatte, weil das ist für mich so ein ehrenlicher Moment, wie er auf die Bühne gegangen ist und hinter ihm der Schatten von Crash mitgegangen ist. Oh Mann, wie heißt der Typ denn jetzt noch? Das gibt's doch jetzt nicht.
Ist das so ein Typ mit blonden Haaren und Brille?
Nee, so ein kleinerer, ein bisschen. Oh Mann, das ist jetzt richtig mies, ey.
Aber Andrew House war doch so ein kleiner.
Ja, nee, den meine ich, den habe ich gerade geguckt, der ist das nicht. Der hat Sony auch mittlerweile verlassen, der ist schon gar nicht mehr da. Das ist Vorgänger von, wie hieß der? Jim Ryan.
Ja, ich glaube, das verfolgt dich jetzt noch.
Ja, ich möchte das jetzt hier aber noch, ich möchte das jetzt hier noch einmal kurz wissen. Wer das jetzt war. Kann auch sein, dass das gar nicht der CEO war, sondern irgendwie so ein anderer Sony-Chef da.
Ich würde schon fast vermuten, dass das ein ganz anderer war.
Der hat aber immer alles angekündigt. Der war auch immer dann so auf den Bühnen und keine Ahnung. Und der hat das immer gemacht. Mann, das gibt's doch nicht. Das müssen wir doch jetzt rausfinden, Leute. Das ist doch jetzt hier. Wenn wir jetzt einen Live-Chat hätten, hätten wir das schon längst bestimmt hier.
Wahrscheinlich. Aber ich kann dir gerade gar nicht folgen. Weil also ich, die ich jetzt damit so in Verbindung bringe, die hatte ich jetzt genannt. Und da fällt mir noch so ein Typ ein, der hatte so blonde Haare und Brille. Der hatte auch so eine Zeit, wo der diese ganzen Sachen, ich glaube auch Final Fantasy VII, Remake angekündigt oder Shenmue 3, ich weiß es gar nicht mehr. Diese legendäre E3-Präsentation von Sony. Aber sonst.
Sean Layden!
Sean Layden. Ach, ja. Oh mein Gott. Wieso bin ich darauf nicht gekommen?
Der war doch
bei Meta danach, glaube ich. Ne?
Ja, er war CEO von Sony Interactive America. Deswegen, siehst du? Sean Layden, das ist für mich der hat damals ja viel in der Zeit gemacht. Der hat 2019 das Unternehmen dann ja verlassen. Und der hat vieles gemacht in die Richtung. Der hat Spider-Man ja rausgeholt, also den ersten Spider-Man, der hat hier Crash Bandicoot, wie gesagt, zurückgeholt. Der hat diese ganze Ära so ein bisschen so damals PS4 dahin geleitet, wo von 2014, also von Release an PS4 ungefähr bis 2018, 19, hat er auch immer, war er quasi da mit in dem ganzen Thema mit drin und hat auch immer die Konferenzen halt eben mitgeleitet. Daher kennt man ihn. Das war für mich heutzutage noch die Nummer eins, was diese Ära halt einfach damals geboten hat.
Mhm. Ja, guck mal, da haben wir diesen kleinen Exkurs auch noch.
Endlich, jetzt kann ich beruhigt ins Wochenende starten.
Sehr gut, dann können wir auch beruhigt diese Folge abschließen mit noch einem kleinen positiven Highlight am Ende. Schön.
Schön, oder?
Ja. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen Dank, Tobi, dass du mit dabei warst für diese News-Folge. Wir werden natürlich irgendwie gucken, dass wir die Showcases auch irgendwie hier covern, weil da wird wahrscheinlich eine Menge los sein mit vielen interessanten Ankündigungen oder auch nicht so interessant noch. Das kann ja durchaus sein, dass ihr das natürlich bei uns hier hört, bei Bis zur Glotze und auf der Podcast-Plattform, die ihr so nutzt. Deswegen auf jeden Fall abonnieren, aber auch auf jeden Fall auf nat-games.de vorbeischauen, weil da werden wir natürlich auch die ganzen News zu covern, was dort alles so gezeigt und angekündigt wird. Also beides mal im Blick behalten, um informiert zu sein. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich, dass ihr jetzt in Zeiten dieser etwas höheren Temperaturen natürlich nicht dahinschmelzt und dass ihr gesund bleibt und oder wie sagt man am besten, bis zur nächsten Folge natürlich gutes Durchhalten. Ein gut Kick würde man wahrscheinlich in der Doppelpassrunde Klaas sagen, aber wir sagen ein gut Warten auf die Showcase in dem Sinne. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.